da sehe ich tatsächlich die größeren Probleme irgendwie auf uns zulaufen, dass wir viel zu viel Informationen eigentlich nur noch aus der Maschine rausgeziehen, die zum Teil generiert sind, die zum Teil aus verschiedenen Datenressourcen stammen. Und viel weniger eigentlich die Fähigkeit von uns noch verlangt wird, irgendwie zu verstehen, inwieweit ist diese Information auch sinnig, ist diese Information authentisch, gibt diese Information überhaupt das an, was wir am Anfang eigentlich gesucht haben oder was für uns relevant ist. Also da im Suche von, wie derzeitige Generationen, aber vor allem zukünftige Generationen Informationen suchen werden, Informationen bewerten werden, da sehe ich tatsächlich sehr viele große Herausforderungen auf uns zulaufen.
Gut zu wissen, der Erklärpodcast der Tiroler Tageszeitung.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Gut zu wissen. Ich bin Renate Bergtold und unterhalte mich mit dem Experten Andreas Eckhardt von der Universität Innsbruck über die Chancen und Gefahren von künstlicher Intelligenz, die abgekürzt auch als KI oder AI, Artificial Intelligence, bezeichnet wird. Wie kann KI eingesetzt werden, um Wert und Innovation für die Gesellschaft und die Wirtschaft zu schaffen? Was sind mögliche Missbrauchsszenarien? Und welche Auswirkungen sind zu erwarten? Diese und weitere spannende Fragen beantwortet mir mein heutiger Gesprächsgast, der sich in seiner Forschung vor allem mit der Polarisierung und Verbreitung von Desinformation in sozialen Medien, im Kontext von Kriegen und Konflikten, dem Einfluss von Deepfakes auf die politische Meinungsbildung und der Rolle von generativer KI für den Bereich Cybersicherheit, für die Vermarktung von Produkten oder die Entwicklung von Innovationen beschäftigt. Bevor wir aber einsteigen, gibt es, wie gewohnt, 5 Fakten zum Thema, die gut zu wissen sind. Etwa ein Viertel der Bevölkerung stuft ihr Wissen über künstliche Intelligenz als gut ein. Die Mehrheit schreibt sich wenig bis kein Wissen zu. Das geht aus Daten von Statistik Austria aus dem Jahr 2024 hervor. Nur rund ein Drittel, 35% der Bevölkerung, steht der zunehmenden gesellschaftlichen Nutzung von KI positiv gegenüber. Das Interesse, mehr über KI zu lernen, hält sich ebenfalls in Grenzen. Etwas weniger als jeder Dritte zeigt sich diesbezüglich interessiert. Jüngere, Hochgebildete und Männer zeigen tendenziell eine positivere Einstellung gegenüber KI-Technologien und setzen generative KI-Tools eher ein. Der österreichische KI-Markt wird für 2025 auf 2,87 Milliarden Euro geschätzt. Gerade weil über den KI-Markt sehr viel Geld zu erzielen ist, sind Entwicklung und Wachstum rasant. Das kann mir jetzt auch gleich Professor Eckhardt in unserem Gespräch bestätigen.
Ich bin zu Gast heute in der Uni, und zwar in der Abteilung für Wirtschaftsinformatik beim Professor Andreas Eckhardt. Hallo, danke, dass Sie sich Zeit für uns nehmen.
Ja, guten Morgen und herzlich willkommen hier am SOWI Campus.
Wir sprechen heute über die Auswirkungen der künstlichen Intelligenz, KI. Herr Eckhardt, Sie sind ja auch Professor. Viele Studenten lernen bei Ihnen. Hand aufs Herz, wie viele davon erwischen Sie schon, die ihre Hausübungen mit KI machen?
Tatsächlich, also ich betreue bei uns im Studiengang in den Betriebswirtschaft zum Beispiel das Bachelorseminar, das heißt Studierende, die eine Bachelorarbeit anfertigen. Die Zahl von denjenigen, die, ich will nicht jetzt sagen erwischen, aber die wahrscheinlich ohne das nachzuweisen KI-Einsatz betreiben, das ist vielleicht einer von 30. Es ist nicht so viel. Also jeder nutzt es, aber die meisten geben es dann auch in der entsprechenden Art an, für Übersetzungen beispielsweise, für Korrekturen oder dergleichen. Aber tatsächlich, dass jemand im Prinzip sich seine Arbeit generieren lässt und es keine eigene, selbstständige, erstellte Arbeit mehr ist, das, ja, ich würde sagen, es war beim letzten Kurs war es einer von 30. Wir prüfen es noch solange es noch möglich ist. Und es gibt wenig Indikatoren beim Einsatz von generativer künstlicher Intelligenz, die es so einfach ersichtlich machen. Also ein ganz einfacher Faktor sind Literaturquellen. Das heißt, beispielsweise ChatGPT kann schon sehr, sehr gut auf ältere Datenquellen und auch ältere Literaturquellen zurückgreifen. greifen und daraus einen sehr gut nachvollziehbaren Text erstellen. Die Problematik aber ist, sobald das aktuellere Quellen sind, also so im Jahre 24 oder Jahre 25, schrillen bei mir persönlich schon immer ein bisschen die Alarmglocken, wenn es irgendwie etwas eigenartig klingt. Und da interessanterweise, also fängt das Programm noch immer an zu halluzinieren. Es wird immer besser, also wenn man das so vergleicht, in den letzten 3-4 Jahren wird die Qualität immer besser, aber tatsächlich kann das Programm immer noch nicht verschiedene einzelne Ressourcen miteinander verknüpfen. Das heißt also, Literaturquelle beispielsweise sind bestimmte Autoren, die einen bestimmten Artikel in einer bestimmten Zeitschrift veröffentlicht haben. Was schon alles stimmt, ist, die Zeitschrift ist richtig, der Titel stimmt meistens auch, aber interessanterweise, was immer noch nicht das Programm kann, fragen Sie mich nicht warum, die Autorenreihenfolge sind durcheinander gewürfelt. Und deswegen, sobald die Quellen neuer sind und die Quelle mir sehr unbekannt vorkommt, gehe ich auf die Suche und dann ist es relativ einfach. Sie schauen bei Google Scholar, ob diese Quelle wirklich existent ist und dann geht das meistens sehr schnell. Interessanterweise, aber es passiert wirklich nicht so häufig, weil ich vorher mit einem erhobenen Zeigefinger im Prinzip durch den Hörsaal gehe und wirklich eindringlich darauf hinweise, es nicht zu tun. Und bitte wirklich nur zum Verbessern von Texten, zum Übersetzen von einzelnen Texten das Ganze zu verwenden, aber definitiv nicht, um etwas zu generieren und sich die Arbeit abnehmen zu lassen.
Wir haben ja im Vorfeld schon festgestellt, eigentlich könnte man schon stundenlang über künstliche Intelligenz sprechen. Es wabert ja auch durch alle Lebensbereiche. Kann man denn einen Status quo festsetzen, wie die Fähigkeit der künstlichen Intelligenz aktuell ist? Was kann die zurzeit?
Es ist immer ein ganz beliebtes Maß, um festzustellen, im Prinzip, wie intelligent eine künstliche Intelligenz ist, ist zum Ermessen, also welchen Intelligenzquotienten diese KI denn eigentlich hätte. Also im Prinzip, wie menschennahe eine KI ist. Und es wird von Jahr, gemäß Entwicklung, von Jahr zu Jahr eben besser. Und deswegen genau bei dem Beispiel, was ich gerade zitiert habe, zum Generieren von Literaturquellen, werden die Ergebnisse von Jahr zu Jahr besser. Und in wahrscheinlich 2 Jahren wird es so weit sein, irgendwie, dass man es nicht mehr unterscheiden kann. Also das zum Beispiel, wenn ein Text mir abgeliefert wird, dass inzwischen die so ausgefeilt und gut sind, dass es unglaublich schwierig ist zu sagen, hat das jetzt noch ein Mensch fabriziert oder hat das noch eine künstliche Intelligenz passiert. Es gibt den sogenannten Turing-Test, wo es darum geht, irgendwie Maschine und Mensch voneinander zu unterscheiden oder wie stark kann eine Maschine irgendwie eine menschliche Antwort replizieren oder prinzipiell einen Menschen täuschen, dass eine Antwort nicht von einer Maschine, sondern von einem Mensch gegeben worden ist. Und das ist schon möglich. Also diesen Schritt haben wir schon geschafft. An dem Schritt sind wir schon vorbei. Der Prozess geht immer weiter und es wird eher irgendwann die Frage sich stellen, wie weit darf eine KI eigentlich noch lernen und was ist denn eigentlich an dem Punkt erreicht, wenn die KI tatsächlich in manchen Bereichen intelligenter ist und aber ein größeres Wissen und Vermögen verfügt als der Mensch an sich. Und das ist eher so der Weg, wo es vielleicht eines Tages irgendwie hingehen sollte.
Das war ein gutes Stichwort. Es gab ja schon 2023 Petitionen, dass man das regulieren muss, weil das Horrorszenario, die KI wird die Menschheit zum Aussterben bringen. Sehen Sie das auch so kritisch?
Jein. Man spricht bei diesem Szenario von der sogenannten technologischen Singularität. Also das im Prinzip ist, die künstliche Maschine ist intelligenter als der Mensch und wir sind überflüssig in dicklicher Art und Weise und Form. Ich sehe tatsächlich so ein Endzeit-Szenario irgendwie nicht, was eher so Science-Fiction-Film zuordnenbar ist. Ich sehe aber schon ein paar Probleme auf uns zulaufen, die auch tatsächlich wirklich realistisch sind. Es gab jetzt vor ein paar Tagen, also Sam Altman, der Gründer von OpenAI, hat Deutschland besucht, hat ein Interview gegeben und hat gemeint, er sieht die Problematik dadurch irgendwie, dass beispielsweise ChatGPT die ganze Zeit lernt, immer weiter lernt, immer besser lernt, irgendwann so einen Wissensstand hat, dass auf Fragen von menschlichen Nutzern Antworten gegeben werden könnten, die so ausgefeilt sind, dass sie der Mensch nicht mehr versteht oder nicht mehr komplett irgendwie fassen kann. Und das finde ich tatsächlich schon irgendwie ein gewisses realistisches Szenario irgendwie, dass sozusagen die Interaktion nicht mehr auf gleicher oder unter- und übergeordneter Ebene stattfindet, sondern tatsächlich, dass der Mensch die Antwort nicht mehr komplett fassen kann, der menschliche Nutzer. Und dann haben wir schon eine gewisse problematische Situation, in die wir da reinlaufen. Und da sehe ich tatsächlich die größeren Probleme irgendwie auf uns zulaufen, dass wir viel zu viel Informationen eigentlich nur noch aus der Maschine rausgeziehen, die zum Teil generiert sind, die zum Teil aus verschiedenen Datenressourcen stammen Und viel weniger eigentlich die Fähigkeit von uns noch verlangt wird, irgendwie zu verstehen, inwieweit ist diese Information auch sinnig, ist diese Information authentisch, gibt diese Information überhaupt das an, irgendwie, was wir am Anfang eigentlich gesucht haben oder was für uns relevant ist. Also da im Suche von, wie derzeitige Generationen, aber vor allem zukünftige Generationen Informationen suchen werden, Informationen bewerten werden, da sehe ich tatsächlich sehr viele große Herausforderungen auf uns zulaufen.
Ja, jetzt schon viele Begriffe, die auch dazu durchs Netz wabern oder uns halt betreffen, Deepfakes, Deep Science, Malware. Können Sie mir diese Begriffe mal erklären und ihre Bedeutung, die Sie aktiv vielleicht auch zukünftig?
Prinzipiell, wie die Beispiele sogar zitiert haben, sind negative Anwendungsszenarien von künstlicher Intelligenz. Und dort sehe ich mehrere Probleme irgendwie auf uns zulaufen. Was KI inzwischen schon sehr, sehr gut kann und immer besser kann und wahnsinnig in viel kurzer Zeit das Ganze vonstatten gegangen ist, ist Menschen, menschliche Regung, menschliche Emotionen, menschliche Mimik, menschliche Gestik und Sprache zu replizieren. Das heißt, also Deepfakes, das vielleicht bleiben wir mal beim ersten Beispiel, sind nichts anderes als Videodarstellung einer bestimmten Person. Innerhalb dieser Videodarstellung kann man im Prinzip steuern, was eigentlich die Person von sich gibt. Das heißt, also wenn ich sie mit einer Kamera für kurze Zeit filme, kann ich das übersetzen in einem Programm, in einen Deepfake und ihnen dann Sachen im Prinzip in den Mund legen, was sie überhaupt nicht gesagt haben und dass sie dann Aussagen treffen, die grundlegend falsch sind. Vor einigen Jahren, also so 2, 3 Jahren vielleicht, 4 Jahren, war das noch nicht derart problematisch, weil die Qualität dieser Deepfakes noch nicht so gut war. Also man konnte irgendwie noch als menschlicher Nutzer sehr gut sehen, dass irgendwie was nachbearbeitet wurde. Die Qualität war schlechter, was die Menschen gesagt haben und die Synchronisation mit den Lippen hat nicht ganz gepasst. Inzwischen aber ist das schon wirklich so gut und so ausgefeilt, dass es wirklich schwierig ist zu erfassen, ob das diese Person in dem Moment gesagt hat oder nicht. Und das Ganze wabert, wie wir gesagt haben, wabert immer mehr durchs Netz, meistens immer noch zum Teil mit so einer humoristischen Note, dass irgendwelche prominente Personen irgendwas komplett Abstruses sagen, was überhaupt nicht zu dem passt und die meisten Nutzer das dann auch als sowas dann erkennen. Ja, es ist wahrscheinlich KI generiert, das war ein Deepfake und das passt nicht. Tatsächlich aber gibt es auch schon einige Beispiele, wo Politikern irgendwelche Sachen in den Mund gelegt wurden und wo öffentliche Meinungsbildung damit beeinflusst wird und dann bewegen wir uns in ein Szenario, was sehr gefährlich ist. Das Ganze hat im Prinzip angefangen, kommt auch wunderbar aus dem US-Wahlkampf von vor einigen Jahren noch und wird uns immer mehr begleiten. Und wir haben eine große Studie im US-Wahlkampf gemacht, ganz aktuell mit US-Wählern für den letzten Wahltag, mit demokratischen Wählern, mit republikanischen Wählern, mit Anhängern von Donald Trump und Anhängern von Kamala Harris. Und es hat sich gezeigt, dass tatsächlich mehr als die Hälfte dieser Wähler auf Deepfakes reinfallen und tatsächlich dann auch die teilweise sehr provokanten Aussagen, die Trump oder Harris in den Mund gelegt wurden, für bare Münze nehmen und auch so auffassen, das ist deren Meinung, das ist ja furchtbar. Also das liegt nahe, dass wahrscheinlich Wählermeinungen dort doch ein wenig zumindest mal beeinflusst werden können. Und da sehe ich große Gefahr dahinter. Und das Gleiche geht, also da war das andere Beispiel bei Deep Scam. Also das Ganze kann man natürlich auch von dieser prominenten Ebene runterführen auf den privaten Kontext. Jeder Mensch, der irgendwie einen Audioton oder ein Video von sich irgendwie im Netz hat, was frei zugänglich ist, kann man das benutzen, kann daraus im Prinzip etwas zusammenschneiden, was die Person nie in diesem Kontext gesagt hat und plötzlich wundert man sich, wie man mit irgendwas in der Öffentlichkeit steht, was gar nicht dahinter steht. Und das Gleiche geht auch im privaten Kontext. Also wenn Sie jemanden damit reinlegen wollen, dieser Deep Scam-Kontext, ist es wahnsinnig gefährlich, irgendwelchen Leuten irgendwelche Nachrichten zuzukommen mit einem Videomaterial von einer nahestehenden Person aus der eigenen Familie oder aus dem Kollegenkreis oder sonst was. Ja, und die Person zu einer Handlung aufgefordert wird, die sie eigentlich nicht machen sollte, Geld zu überweisen oder sonstiges, weil man sieht ein visuelles Bild einer Person, die man kennt, wie einen dazu auffordert, hat das natürlich einen viel größeren Einfluss als beispielsweise eine E-Mail, in der drinsteht, ich bin ein Prinz aus Arabien, überweise Ihnen 20 Milliarden, bitte unterschreiben Sie hier und senken Sie Ihre Daten. Also deswegen, dort wird es wesentlich besser. Und das spiegelt immer weiter. Also ganz moderne Entwicklungen sind sogenannte Deep Clones. Das heißt, also Sie können mich filmen, ich könnte Sie filmen. Und dann kann man wirklich im Prinzip, also das planen wir in meinem Team, dass wir eine Vorlesung von einem Klon von mir halten lassen und mal zu sehen, wie Studierenden darauf reagieren. Im Prinzip funktioniert so, ich werde 10, 15 Minuten gefilmt und dann wird die KI mit Vorlesungsunterlagen gefüttert zu einem bestimmten Thema. Und dann kann wirklich mein virtueller Avatar im Prinzip meine Vorlesung halten. Wir wollen mal sehen, wie Studierende darauf reagieren in der Konstellation. Also mein virtueller Avatar hat eine Vorlesung und ich stehe dabei sozusagen in real und kann mit den Studenten eine Interaktion dazu führen, was ich dort gerade in meiner virtuellen Form von mir gebe. Also die Möglichkeit, Sachen aus der Realität sehr, sehr realitätsnah zu replizieren, das ist schon außergewöhnlich und wird immer mehr und immer realitätsnäher und deswegen auch viel, viel täuschender in negativen Zusammenhängen.
Aber da frage ich mich, wie kann man sich denn generell schützen, Unternehmen, Einzelpersonen, selbst wenn man anfängt, Kinder, Jugendliche auf diese Probleme aufmerksam zu machen, zu schulen, können sie es trotzdem irgendwann nicht mehr verstehen, weil die Maschine ja schneller lernt als wir.
Generell erstmal das Thema Bildung, also ja, zu schulen, also vor allem junge Menschen zu schulen, ist für mich eine der wichtigsten Aufgaben, die wir als Gesellschaft haben. Also weil die jüngere Gesellschaft bildet sich und zieht ihre Informationen nicht mehr aus Zeitungen, auch nicht mehr oder sehr selten aus dem Radio oder auch sehr selten irgendwie noch aus dem Fernsehen, sondern da spitzt sich nahezu alles in der virtuellen Welt ab. Und genau diese Generation darauf vorzubereiten, ja, einige davon werden auch wissen, was künstliche Intelligenz vielleicht kann und was vielleicht auch künstlich generiert ist, aber sehr, sehr viele nicht. Und dass das dieses Thema in Schulen, in Schulbildung Eingang hält, ist von fundamentaler Wichtigkeit aus meiner Sicht. Und ich hoffe, dass da noch wesentlich mehr passiert. Also das ist notwendig, weil solange kein Bewusstsein darüber herrscht, irgendwie was überhaupt möglich ist, werden sie auch in dem Sinne bei dieser, gerade dieser Zielgruppe überhaupt nichts erreicht. Und dann werden viele Aussagen für bare Münze genommen, werden die nie so getroffen wurden oder Informationen werden verarbeitet werden, die nie so geschaffen wurden. Und das ist sehr gefährlich. In Bezug auf die Frage, also wie wir es zukünftig machen können, das wird immer schwieriger. Also tatsächlich in Bezug auf die Verifikation von Informationen, also inwiefern man irgendwie Informationen mit einem Wasserzeichen versieht, einem virtuellen Wasserzeichen versieht, ob diese tatsächlich aus einer authentischen Quelle stammen oder nicht. Schwierig, ist möglich, darstellbar, aber ist wirklich sehr, sehr schwierig. Das Ganze außerhalb jetzt mal dieses Bildungsstandes irgendwie zu nehmen, dass die Leute irgendwie eine Ahnung haben, was denn sein könnte oder nicht, ist nicht einfach. Und also die Lösung dafür gibt's in dem Sinne nicht. Ja, gute Frage.
Es gibt immer mehr Firmen, die auch auf KI zurückgreifen, diese Prozesse durch die KI erledigen lassen. Mhm. Was müssen wir denn darauf jetzt beachten?
Es hängt immer wahnsinnig vom Einsatzgebiet ab. Also reden wir von Prozessautomatisierung oder reden wir zum Beispiel in Interaktionen, wo Menschen im Prinzip durch KI in dem Sinne ersetzt werden. KI macht sehr, sehr viel Sinn bei, oder der KI-Einsatz Unternehmen macht sehr, sehr viel Sinn bei Prozessen, die wahnsinnig repetitiv sind, die sehr formalisiert sind, die immer einem gleichen Strang irgendwie folgen, an Tätigkeiten, die eigentlich immer prinzipiell identisch oder sehr ähnlich sind. Da macht der Einsatz extrem großen Sinn, dass dort Technologie im Prinzip den Mensch bei ein paar Sachen in Unternehmen ersetzt. Einfach der Kostendruck ist wahnsinnig groß zurzeit und Unternehmen in allen Orten sind dazu aufgefordert, effizienter zu handeln und dort ist es derart sinnvoll. Sobald aber KI im Prinzip in die Rolle eines Menschen tritt und ich hatte jetzt dieses Beispiel, dieses Klonen gerade erzählt, man kann sich viele Szenarien vorstellen. Also irgendwie ein Vorgesetzter mit seinem Team kann nicht die ganze Zeit irgendwie mit allen irgendwie am selben Ort sein. Wir arbeiten immer verteilter und die einen sitzen dort, die anderen sitzen dort. Und es geht trotzdem darum irgendwie, dass ja irgendwelcher Kontakt da ist. Kann man sich vorstellen, beispielsweise, dass Vorgesetzte in Form ihres virtuellen Avatars für ihren Teammitgliedern auftreten? Kann man sich vorstellen, ist die Frage, ob das sinnvoll ist. Und das zu eruieren hängt von jedem einzelnen Anwendungsszenario eigentlich ab. Also gibt die Unterschiede Sachen. Die Spielfläche ist aber sehr, sehr groß inzwischen. Und es kommt natürlich vielfach bei Sachen zum Einsatz, wo es darum geht, große Datenmengen zu analysieren. Also wo im Prinzip ja Maschinen uns schon lange Zeit irgendwie überlegen sind, um ein wichtiges Resultat aus ja, einem großen Datenmenge zu destillieren, was dabei hilft, irgendwie eine bestimmte Entscheidung zu treffen.
Wir haben jetzt auch viel über die Gefahren gesprochen. Aber es gibt ja auch viele Chancen. Ich sehe das zum Beispiel im medizinischen Bereich, wo KI schon sehr erfolgreich gut eingesetzt wird. Hm. Wo sind denn die Chancen in der Zukunft noch?
Ich hatte vor einigen Monaten mal einen Vortrag, wo es darum geht, also die Vereinten Nationen haben Ziele definiert für nachhaltige Entwicklung. Und da hatte ich mir die Frage gestellt, wo kann im Prinzip KI hilfreich sein? Wo kann KI unterstützen? Sie hatten ein Beispiel genannt, stimme ich absolut zu, bei Medizin. Also medizinische Diagnosen zu schärfen, genauer zu machen oder im Prinzip Ärztinnen zu unterstützen, die Diagnosen zu verbessern und bessere Ideen zu bekommen. Weil gerade das Gebiet der Medizin hat noch so viele Bereiche, wo noch unzureichend Wissen eigentlich existiert, wo noch sehr, sehr viel mehr Wissen aufgebaut wird, beispielsweise in der Neurologie, Neurowissenschaften, alles, was mit dem Gehirn zusammenhängt, stehen wir tatsächlich eher noch am Anfang eigentlich. Durchaus hilfreich. Andere Fälle, wo es besonders sinnvoll ist das Thema Nachhaltigkeit oder ökologische Entwicklung. Völlig neue Ideen dabei zu entwickeln, beispielsweise wie Mobilität funktioniert, also wie mobile Systeme gehen. Ganz neue Ideen eigentlich dabei zu entwickeln, wie Gebäude besser energiesparender gestaltet werden können und dergleichen. Also wirklich komplett neue Ideen dazu zu entwickeln, also wie die Zukunft irgendwie grüner und nachhaltiger gestaltet werden kann. Weil, was kann KI sehr gut? Wir sprechen davon Augmentation. Es kann sozusagen den Ideenraum weitaus vergrößern. Also sozusagen noch zusätzlich zu den Ideen, die wir Menschen entwickeln, noch zusätzlich weitere Ideen um draufpacken und teilweise irgendwie durch die Rekombination von irgendwelchen Wissensressourcen ganz andere Ideen kommen, komplett um die Ecke eigentlich denken und dabei mit interessanten Sachen um die Ecke kommen. Finde ich sehr, sehr spannend. Was auch, glaube ich, sehr wichtig ist, ist sehr viel mehr Diskurs noch zu schaffen. Und ja, Diskurs, also Auseinandersetzung zu Themen, die ein bisschen kontroverser sind, die ja vor vielen Jahren hat die am Stammtisch stattgefunden, zum Teil dann irgendwie auf der Straße, im Freundeskreis oder dergleichen, modernen Diskurse zu ja ein bisschen Themen, die irgendwie die Gesellschaft ein wenig spalten oder wo es unterschiedliche Meinungen dazu gibt, finden sehr, sehr stark im virtuellen Kontext statt. Was ein großes Problem ist, diese Diskussionen sind ungerichtet, teilweise überschlagen sich die Meinungen, man tritt sehr, sehr scharf gegeneinander an und bekommt irgendwie also keine Moderation in diesem Rahmen hin. Und im Prinzip künstliche Agenten, also KI-Agenten, können genau diese Moderation steuern. Es macht sehr, sehr viel Sinn, in bestimmten Plattformen, in bestimmten Szenarien KI-Agenten einzusetzen, die dabei helfen, die so programmiert sind, dass sie einen bestimmten Diskurs leiten, sei es eine Debatte zum Thema Gleichberechtigung, ein ganz wichtiges Thema auch in den nachhaltigen Entwicklungszielen der Vereinten Nationen. Also einen offenen Diskurs zum Thema Nachhaltigkeit zu führen. Auch wir würden gerne in der Gesellschaft von heute auf morgen alle Gehälter sofort von Männern und Frauen irgendwie auf das gleiche Level heben, aber dass der Prozessschritt nicht von heute auf morgen geht, auch aus ganz anderen Gründen, ist, glaube ich, sollte irgendwie auch erstmal logisch verargumentiert werden. Und dabei, bei solchen Sachen sind Agenten, wären unglaublich hilfreich, solche Diskurse zu steuern und nicht nur eine Meinung zu vertreten oder die andere Meinung zu vertreten.
Wo sind denn die Grenzen der KI? Am Anfang hieß es immer, ja, alles Menschliche, die Emotionen kann die KI nicht reproduzieren. Mittlerweile wurden wir, glaube ich, schon eines Besseren belehrt. Gibt es Grenzen?
Das ist eine sehr gute Frage. Die Leute, die im Prinzip die Blackbox geöffnet haben oder sehr viel stärker jetzt in den letzten Jahren daran gearbeitet haben aus der Praxis, in der Entwicklung. Hätten Sie mich diese gleiche Frage vor 6, 7 Jahren gestellt, wäre meine Meinung gewesen, ja, ich glaube, irgendwann kommen technische Grenzen bei der Verarbeitung von ganz verschiedenen Datenressourcen zu einem bestimmten Gesamtkonzept. Inzwischen gibt es aber auch schon Forschungen dazu von ja, bestimmten Gruppen, die nicht nur anschauen, wie irgendwie eine künstliche Intelligenz textuelle Informationen verarbeitet, visuelle Informationen verarbeitet, numerische Informationen verarbeitet, sondern tatsächlich auch Informationen, die der menschliche Körper abgibt. Also unser ganzer Körper spricht in Form von verschiedensten Körperfunktionen. Und tatsächlich gibt es wirklich auch schon eine Entwicklung, wo irgendwie getestet wird, ob eine KI auf Basis von solchen Körperinformationen, Hormonausstoß, Herzschlagfrequenz in bestimmten Rahmen, visuelle Aspekte, also wo schauen Menschen hin und so weiter und so fort, auch mit aufgenommen werden, um das umzusetzen. Also tatsächlich, die Entwicklung wird weitergehen und die Frage irgendwie, wo dann die Grenzen sind, die Grenzen müssen gesetzt werden durch zwei Faktoren. Zum einen durch Regulatorik und Gesetze, ganz, ganz wichtig. Also wir brauchen wesentlich mehr Regulatorik und wir brauchen es schnell. Und auf der anderen Seite auch durch eine viel offenere ethische Debatte, was ist irgendwie tatsächlich, was ist überhaupt noch ethisch vertretbar und was ist irgendwie zu viel? Und auch diese Debatte wird noch viel zu wenig geführt. Und wenn diese Debatte eben nicht geführt wird, dann führt es dazu, dass diejenigen Anbieter von künstlicher Intelligenz irgendwie immer einen Schritt weiter gehen und das Potenzial ist noch da, weitere Schritte zu gehen. Und wenn dem kein Einhalt durch solche Debatten oder durch Regulatorik geboten wird, dann bin ich gespannt, wo die Entwicklung hingeht.
Das wäre immer eine abschließende Frage gewesen, wie es braucht ja dann einen weltweiten Schulterschluss. Das kann ja nicht sein, dass zum Beispiel Österreich reguliert, das bringt gar nichts.
Also der EU AI Act kam im Prinzip viel zu spät. Großes Verständnis natürlich dafür, dass wahnsinnig viele verschiedene Themen auf deren Schreibtischen liegen, was man irgendwie machen muss und was man umsetzen muss. Aber tatsächlich, erst als Generative AI mit ChatGPT das Licht der Welt erblickt hat, plötzlich wurde irgendwie der EU-AI-Act stärker irgendwie nach vorne getrieben und das Ganze dann gemacht. Da war es aber im Prinzip schon, die Büchse der Pandora war in dem Sinne schon geöffnet. Es hätte früher passieren müssen. Und jetzt geht es darum, ja, möglichst schnell und agil auf aktuelle Entwicklung zu reagieren. Und eine globale Regelung halte ich leider Gottes für sehr, sehr schwierig oder fast illusorisch eigentlich. Also, und würde gerne damit anfangen, dass wir es erstmal in der Europäischen Union irgendwie hinkriegen. Und das Ziel verfolgt der EU-AI-Act, weil der betrifft nicht nur irgendwie KI, die hier produziert wird, die hier entwickelt wird. Es betrifft auch die in künstlichen Intelligenzen, die im Prinzip hier eingesetzt werden oder deren Resultate oder sonstiges oder deren Einsatz Menschen in der Europäischen Union in irgendeiner Art und Weise Form beeinträchtigt. Und das Gleiche hat sich schon gezeigt damals bei der Datenschutzgrundverordnung GDPR, also tatsächlich das Einzige, was irgendwie dabei geholfen hat, so ein bisschen den Tech-Riesen, vor allem aus den USA, aber gleichsam aus China auch irgendwie Einhalt zu gebieten, sind das finanzielle Strafen und Geld. Das Gleiche wird auch wahrscheinlich nur bei der AI-Regulatorik irgendwie sinnig irgendwie funktionieren. Und da muss mehr passieren und muss stärker auf aktuelle Entwicklungen eingehen. Gerade über das, was wir vorhin gesprochen haben, es geht von Tag zu Tag weiter. Und gefühlt, wenn ich mich ja irgendwie 2 Monate irgendwie mit anderen Sachen beschäftige, dann sind schon wieder komplett neue Sachen irgendwie da und die ganz neue Sachen irgendwie ermöglichen und neue Fragestellungen eröffnen, was irgendwie okay ist.
Wie ist denn Ihre Einschätzung? Müsste man jetzt sagen, hier Schluss? Oder müsste man schon Schritte zurückgehen, weil es schon zu weit ist?
Ein Schluss geht nicht. Einfach, weil man irgendwann immer irgendjemanden trifft, der weitergehen wird. Also es wird irgendwie ein Unternehmen, ein Entwickler, ein Land irgendwie einen nächsten Schritt gehen. Das ist eigentlich eine der schwierigen Dinge dieser Zeit, dass die digitale Transformation ein globales Thema ist, wie Sie sagten auch. Im Prinzip müssten eigentlich alle Länder, alle Verantwortlichen global irgendwie dazu sprechen, aber irgendwie ja, funktioniert die Welt irgendwie leider ja nicht so, sondern stattdessen sieht die eine Seite die Vorteile irgendwie, wenn sie damit weitertreibt, weil es die andere Seite gestoppt hat. Ganz großes Thema war jetzt irgendwie DeepSeek, eine chinesische KI, irgendwie das Licht der Welt erblickt hat, dann sind in Amerika die Alarmglocken geschrillt und Chinesen haben sich wahnsinnig gefreut. Und so wird das immer eben weitergehen. Also wird ein Hochschaukeln sein, wo ich persönlich, also rational, ein Ende leider irgendwie nicht sehe. Und es wäre aus meiner Sicht, also dieses Ende zu definieren, auf jeden Fall nötig, weil immer weiterlernen. Das ist, was ich vorhin erzählt habe, sagt, dass irgendwann die Antworten zum Beispiel von ChatGPT so ausgefeilt sind, so schwer verständlich sind, dass der Mensch sie nicht mehr fassen kann. Das halte ich schon für ein tatsächlich nicht unrealistisches Szenario.
Das klingt irgendwie wie das gegenseitige Aufrüsten mit Atombomben.
In gewissermaßen ja. Also wenn Sie sich aktuelle Kriege anschauen in Russland und der Ukraine. Früher irgendwie hat man noch im Schützengraben oder viel stärker noch im Schützengraben gelegen und Krieg wurden von Angesicht zu Angesicht geführt. Wir haben gerade ganz aktuell das Thema mit den Drohnen in Europa, dass irgendwie aus Russland eine Drohne nach der anderen über NATO-Gebiet fliegt und dahinter steht viel künstliche Intelligenz und da steht wahnsinnig wenig Regulatorik und Verständnis und wir fragen uns jetzt noch irgendwie, wie können wir eigentlich Regulatorik aussetzen, in welchen Szenarien wir solche Drohnen überhaupt vom Himmel holen können und ob diese Drohnen überhaupt aus Russland sind und so weiter und so weiter und so fort. Also tatsächlich, das Thema ist schon so weit fortgedrungen, dass mir teilweise wirklich Angst und Bange wird, irgendwie, dass wir einfach nicht Schritt halten können. In Europa so gut und manche Entwicklungen auch sind und so viel auch gemacht wird und so stärker das Verständnis da auch da ist, ja, also global hinken wir leider immer noch ziemlich stark hinterher.
Ich würde jetzt gerne unsere Hörer noch mit einem positiven Ausblick aus dieser Folge entlassen. Wie kann denn die Zukunft auch positiv aussehen?
Die Zukunft kann sehr positiv aussehen mit KI, solange wir eine offene Debatte dazu führen, also was darf KI und regulieren, was kann KI und was darf KI. KI kann in wahnsinnig vielen Facetten unseres Lebens unterstützen, kann uns Sachen abnehmen, Arbeiten abnehmen, die wir als lästig empfinden. Also vorhin, die repetitiven Tasks oder Aufgaben, von denen ich vorhin sprach, das zu übernehmen, was sehr sinnig ist und kann uns mehr Zeit dafür geben, gerade im täglichen Arbeitsalltag uns auf Arbeiten zu fokussieren, die wichtiger sind, die mehr am Kern unserer Tätigkeit stehen, was unheimlich wertvoll ist. Also, dass wir uns nicht mit irgendwelchen Prozessen die Arbeitszeit abhalten, ja, die wir gar nicht brauchen oder die eher unsinnig sind. Und KI kann uns auch sehr gute Vorschläge machen, kann wahnsinnig gut dabei helfen. Jeder nutzt irgendwelche, ja, digitalen Angebote in seiner Freizeit, das ist wahnsinnig sinnig und wahnsinnig hilfreich. Wir sprachen von den Anwendungsszenarien im Gesundheitswesen. Gibt es komplett neue Möglichkeiten, dass vielleicht Krankheiten geheilt werden können, wo wir noch überhaupt gar keine Ahnung haben, wahrscheinlich, dass sie überhaupt existieren. Und gibt auch Möglichkeiten, Ideen zu entwickeln, wie wir in Bezug auf den Klimawandel eine nachhaltige Entwicklung hinlegen. Also es ist sehr, sehr viel Positives da, solange wir nur wissen, es gibt halt irgendwie zwei Seiten der Medaille. Und dieses Klonen vielleicht noch, was Sie vorhin ansprach, kann wahrscheinlich einen super guten Einfluss irgendwie auf Studierende haben. Vielleicht finden die es ganz super. Ich weiß es tatsächlich nicht. Wahrscheinlich niemand weiß es konkret. Es kann aber auch sein, dass sie es abstoßend empfinden. Wir müssen testen. Wir müssen viel ausprobieren. Wir müssen sehen irgendwie, wo sinnig ist. Dann kann uns es durchaus auch hilfreich sein. Und bei vielen Sachen denken, aber wir sollten halt nicht die Augen verschließen vor ja Themen, wie wird KI im Thema Krieg eingesetzt? Wie wird KI im Thema eingesetzt in Bezug auf ja falsche Informationen zu verbreiten? Wie wird KI eingesetzt, um Menschen zu täuschen? Wir müssen einfach über die positiven Seiten bewusst sein, was wir alles damit erreichen können und gleichsam irgendwie halt auch, was damit irgendwie Negatives halt passieren kann. Viel mehr Bewusstsein, viel mehr Wissen in der Gesellschaft ist dafür einfach notwendig und ich möchte jeden der Hörer irgendwie dazu nur anhalten, ja, möglichst viel auszuprobieren, zu testen, aber auch nachzulesen und zu verstehen, was sind die Grenzen eines jeden Tools.
Vielen lieben Dank. Ich hoffe, von den Hörern oder sonst jemanden kommt niemand auf die Idee, aus unserem Podcast einen Deepfake aus dem Handy zu machen. Danke für die spannenden Einblicke.
Vielen herzlichen Dank.
Das war Gut zu wissen, der Erklärpodcast der Tiroler Tageszeitung.